Gibt es einen Piloten oder eine Stewardess, die einen Corporate Influencer, also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oder? Nicht privat, sondern wirklich von Lufthansa engagiert, die so ein bisschen ihren Job und ihr Daily Doing
Nee.
filmt? Das wäre
Da
mega
macht
cool,
da
oder?
macht die Lufthansa es nicht ganz einfach, beziehungsweise also allgemein. Es gibt tatsächlich Influencer. Wir haben eine Influencerin, eine Flugbegleiterin,
Ja.
die tatsächlich auch Videos oder Bilder postet von Produkten, allerdings jetzt nicht Produkte, die sie im Dienst promotet, sondern im Privatleben, aber trotzdem auch Bilder, Timelapses von ihrem Job auch macht. Und die Cityline bzw. die Lufthansa lässt das so laufen.
Okay, ja, warum denn auch nicht? Ist
Ja,
ja nur
warum denn dann nicht?
Werbung.
Ja, genau. Es gab mal, wo du gerade dabei bist, es gab mal bei DHL, DHL kennst du, ne, die Post, die hat ja auch einen Flugbetrieb, der heißt nur anders, steht aber DHL drauf. Und die hatten tatsächlich einen Piloten, der hat das Ganze kombiniert. Der hat quasi seinen Fliegeralltag genommen und dann entsprechende Produkte auch promotet während seiner Arbeit.
Ja, aber warum denn nicht? Ich habe gerade einen Vortrag gehalten am Mittwoch, Dienstag, bei den Wirtschaftsjunioren genau darüber, weil das wollen Leute doch sehen. Das macht doch so eine Firma auch authentisch.
Das
Finde ich
macht
mega
der Firma
gut.
authentisch, aber er hat es leider übertrieben und die DHL wollte das nicht, beziehungsweise der Flugbetrieb wollte es nicht und hat ihn da, glaube ich, mehrfach ermahnt und irgendwann hat sie gesagt, okay, du bist nicht mehr tragbar für unsere Firma und jetzt bitte. Also.
Ah, das ist natürlich dann auch schlimm.
Ja, er hat
Okay.
es also nicht so gemacht, wie sie es gerne hätten. Also die DHL hat, ich meine, das ist eine Frachtfirma.
Ja.
Ja.
Ist halt auch eine Branche, eine spezifische. Ja.
Wenn der jetzt quasi eine Rolex in der Hand hat, ne, und am Leitwerk hinten mit der Cam steht und da steht DHL drauf und ja,
Nee, das
Rolex.
passt natürlich nicht. Da muss man auch Vorgaben haben, das stimmt schon.
Genau. Und da ist die Lufthansa auch sehr streng. Also es gibt ein Pamphlet, das heißt Social Media and Me, wo genau da steht, was ich posten darf und was ich nicht posten darf.
Okay.
Genau. Und was sie jetzt gemacht hat, hatte ich letztens eine E-Mail im Postfach von unserer Flugbetriebsleitung. Die sammeln jetzt Content. Content, Video, Bild, whatever you name it. Die sammeln das jetzt, um, ich würde mal sagen, Stock-Footage for free zu sammeln.
Oh, interesting. Schneide ich raus. Nicht, dass die Lufthansa sagt, was sagst denn du da, Michael, über uns? Sagst du uns was Schlechtes nach?
Nein. Ich meine, Stock-Footage kann ja sehr teuer sein,
Ja,
ne?
das stimmt in der Tat. Ja. Aber man könnte auch die eigenen Leute einfach bezahlen dafür.
Ja, aber das machen sie nicht. Sie sagen, ey, so, jetzt hatte ich gesagt, also ich hatte auf die E-Mail reagiert und so einen Folder in meiner Dropbox gemacht, wo ich dann Content quasi dann reingeladen habe. Mal
Okay.
gucken, ob sie es verwenden wollen, keine Ahnung. Bin jetzt nicht so
Interesting.
der großartige Content Creator.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Wie in üblicher Manier sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen zu Folge 49 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Micha, der als Pilot über die Fliegerei mit mir spricht. Und eigentlich, lieber Micha, hättest du deine Frau auch mitbringen sollen? Mann, oh Mann, die nämlich Stewardess ist und nochmal also quasi auch aus einem Flugzeug berichtet, aber von der anderen Seite, außerhalb des Cockpits, die aber leider nicht da sein kann, aber sie mir gesagt hat, dass du jetzt alles weißt über ihren Job. Sie hat dich instruiert. Und deswegen kannst du sie hervorragend vertreten.
Ja, kann ich. Hallo
Sehr
erstmal.
gut. Hi.
Vielen Dank für die Vorstellung.
Sehr
Soll ich
gerne.
mich jetzt auch nochmal vorstellen?
Ja, stell dich doch mal vor, also wir wissen, dass du Pilot bist. Warum bist du Pilot geworden und was, die Frage muss ich leider immer am Anfang stellen.
Ja.
Wir haben ja auch schon gelernt, ne? Ordnung und Pilotendasein, das hat auch sehr viel miteinander zu tun. Bist du,
Also das.
übrigens auch M, bist du auch jemand, der, weil er ein Ordnungsverständnis hat, ein hohes, auch so eine Art Job gewählt hat? Das fände ich ganz interessant. Also wie bist du quasi in deinen Beruf gestartet?
Also mein Beruf, okay, er hat sehr viel mit Ordnung zu tun, sehr viel mit Struktur zu tun. Deswegen wird man nicht Pilot, weil man sich einen Beruf aussucht, der strukturiert ist oder der mit
Nee, das vielleicht
Ordnungszahlen
nicht, aber du
Probleme
fühlst dich
stellt.
da wohl vielleicht.
Ich glaube, dass man eine gewisse Art von Struktur denken haben muss, damit man diesen Beruf machen kann. Mhm. Also mein eigentlicher Beruf, nein, nicht mein eigentlicher Beruf, mein erster Beruf ist Bauzeichner, ja, was ja auch was mit Ordnung zu tun hat, mit Struktur zu tun hat, extremst mit Struktur zu tun hat. Wie baue ich einen Konstruktionsplan auf? Wie soll der aussehen, so dass er auch plausibel ist? Sodass jeder, der mit diesem Projekt zu tun hat, dass er auf den ersten Blick sagt, okay, ich kenne dieses Detail, ich weiß, was ich da jetzt zu tun habe.
Ja. Ja.
Also liegt es irgendwo schon im Charakter mit dabei.
Ja, okay.
Ich hatte gestern Abend mit Rebecca nochmal gesprochen, kann ein Mensch, der an sich chaotisch ist, eigentlich so einen Beruf machen, ja oder nein?
Aha. Hast du nicht gesagt, dass du einen Kollegen mal hattest, der so verstreut ist, dass der auch manchmal einfach seine Uniform irgendwo vergisst?
Richtig, genau. Genau.
Also ja, wie seid ihr, was war die Antwort?
Ich denke, eine Grundvoraussetzung, die Basis muss gegeben sein. Mhm. Die muss gegeben sein, ansonsten kannst du es nicht machen. Also wenn du jetzt ein kreativer Mensch bist, also ein Freigeist, ein Künstler oder so, der nur ganz schwer in Strukturen denkt oder der wird diesen Beruf nicht ausüben können, weil er einfach zu freigeistig ist.
Okay.
Er denkt, okay, ich mache das jetzt einfach mal so, weil ich Bock dazu habe heute.
Ja.
Und das kann unter Umständen fatal sein.
Ja.
Also,
und warum hast du dann Pilot gewählt?
Weil ich fliegen wollte.
Ist das so ein Kindheitstraum von vielen,
das
oder?
Das ist ein Kindheitstraum, ganz genau.
Okay.
Ganz genau. Das ist so dieses... Du wirst Pilot, weil du fliegen möchtest und nicht, weil du eine Uniform geil findest oder weil du
Catch Me If You Can gesehen hast und dann mit den Stewardessen an der Seite.
Ja, genau. Wobei, da muss ich sagen, es gibt solche und solche. Ich habe auch auf meinem Weg zum Flieger, zum Piloten auch jemanden kennengelernt, der eigentlich nichts, aber auch wirklich nada mit dieser Fliegerei am Hut hatte und heute ebenfalls fliegt. Weil er auf diesem Weg dorthin, ja, also wir haben ja diesen Einstellungstest, den wir machen müssen. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass man sich auch darauf vorbereiten kann. Sollte man übrigens auch tun. Und auf diesem Wege habe ich ihn, diesen Menschen kennengelernt. Und in seinem ersten Leben war er Banker.
Okay.
Und das allererste, was er mir erzählt hat, war auch noch ein Schwabe, kommt da schwierig hinzu, war, dass er mir gesagt hat, diese ganze Ausbildung, wir mussten sie ja bezahlen, muss ich dazu sagen, diese ganze Ausbildung rechnet sich nicht.
Okay.
Ja, das sei alles viel zu teuer und das rechnet sich nicht.
Aha.
Und die Frage, warum bist du eigentlich hier? Weil er einfach mal Bock hat, mal gucken, ob er diesen Test besteht. Ne? So.
Eher interessant, okay.
Sehr, sehr interessant. Er konnte auch, er wusste auch gar nichts mit Flugzeugen anzufangen. Er hat auch gar keine, ich habe mit ihm Flugzeugkunde gemacht.
Ja.
Interessanterweise. Und die Wege gingen danach auseinander und irgendwann, ich war schon an der Schule, an der Fliegerschule in Bremen, klingelt das Telefon, war er dran. Und dann sage ich, hallo Andreas, Andreas hieß er, was kann ich für dich tun? Sagt er, du wohnst ja schon in Bremen, sage ich, ja, wohne ich. Kann ich mal bei dir übernachten? Da brauche ich übernachten in der WG, weil ich suche nach einer Wohnung in Bremen. Da sage ich, was willst du denn in Bremen? Naja, das, was du machst. Dann sage ich, echt, du hast diesen Test bestanden, obwohl du keine Ahnung von Flugzeugen hast? Sagt er, ja.
Interessant. Aber ich hatte mal mit einem Arzt gesprochen und der hat gesagt, mal ein bisschen auszuholen, weil du musst ja sehr viel lernen, auch im Medizinstudium, ne? Es gibt Menschen, die lernen können. Du lernst, also quasi das Lernen. Du musst das können und dann ist es egal, was du lernst, ob du das magst oder nicht, du bestehst das dann auch. Das finde ich total interessant und wahrscheinlich ist das da auch passiert. Aber jetzt mal kurz auf den Test zu kommen. Also wie viel reines Lernen ist das? Und wie viel ad hoc situationsspezifisch ist das? Und ich meine, das hat ja dann auch wieder mit Ordnung zu tun.
Also es gibt viele Aspekte, die in diesem Einstellungstest gefragt werden. Also
okay.
Es hat nicht nur was damit zu tun, ob du in der Lage bist, ein Flugzeug zu fliegen.
Mhm.
Ja? Sondern vielmehr geht es darum, rauszufinden, ob du erstens für die Cockpitarbeit in einem Mehrpiloten-Cockpit, das, was wir haben. Multicrew-Pilot heißt das Ganze. Oder Multicrew-Konzept, ja, genau. Gibt es ganz viele Aspekte, die abgetestet werden, wie zum Beispiel dreidimensionales Vorstellungsvermögen, akustische Merkfähigkeit, visuelle Merkfähigkeit, wie sehr kannst du Strukturen erkennen? Ja, also du wirst da einfach reingeworfen und musst dann irgendwie eine Struktur erkennen, zum Beispiel in Form von Symboladdition, hast du vielleicht schon mal gesehen. Und da wird halt abgeprüft, ob du Fähigkeiten in dieser Richtung besitzt. Auf der anderen Seite gehst du auch nochmal in so ein Assessment Center rein. Sprich, was für ein Charakter bist du denn eigentlich? Und hier wird dann auch wieder abgeprüft, unter anderem auch, wie strukturiert kannst du deine Argumente vorbringen? Wie, nicht nur das, sondern wie bist du, was für ein Charakter bist du? Bist du ein devoter Charakter? Bist du ein dominanter Charakter? Bist du jemand, der in einem Team spielen kann? Und so wirst du abgeprüft und wird gefragt, möchte ich, die Menschen, die da sitzen, sind nicht nur Psychologen, sondern auch Piloten, spezielle Piloten, Auswahlpiloten. Und die stellen sich die Frage, möchte ich mit diesem Menschen im Cockpit zusammenarbeiten, ja oder nein?
Weißt du was, ich habe mit Marc gesprochen, der bei der Feuerwehr ist, und der hat was Interessantes gesagt. Bei der Feuerwehr hast du jetzt nicht so, also so sagte er zumindest, nicht ganz so dediziert, dass die Auswahl, dann darfst du, zumindest bei der Freiwilligen Feuerwehr, dann darfst du in die Freiwillige Feuerwehr gehen, ja oder nein. Aber das Thema innere Ordnung ist extrem wichtig. Das stelle ich mir bei euch auch sehr wichtig vor, weil du hast halt extreme Stresssituationen, bei Ärzten ebenfalls, ja. Und da geht es ja, ich meine, du hast hinten hunderte Leute drin sitzen und du musst dann natürlich, wenn du extrem in Stress kommst, wir kommen gleich auch nochmal dazu, wenn was passiert, eben Absturz und so weiter, Du musst halt auch in der Lage sein, einfach innerlich geordnet zu sein, um noch geradeaus zu denken. Testen die sowas?
Ja, genau.
Schon, ne?
Da bist du auch drauf getestet, klar. Du. Es gibt einen Test, der nennt sich, oder der nannte sich, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, den Würfelrotationstest. Der Würfelrotationstest ist ein Test, wo du in deinem Kopf imaginär einen Würfel drehst. Ja. Wo zum Beispiel auf einer Seite ist ein X und du musst ja, und dann sagt der Sprecher, in welche Richtung er diesen Würfel jetzt gerade dreht, und du musst dann am Schluss sagen, wo das X ist.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber ja.
Das fängt dann damit an, ne? Ausgangslage bedeutet, du siehst das X vor dir, Ausgangslage vorne, und dann sagt der vor, zurück, zurück.
Okay.
Wo ist das X?
Da, wo es vorher war.
Da, wo es vorher war, ganz genau. Das ist das Beispiel, das Anfängerbeispiel. Und dann am Schluss des Testes geht das dann Ausgangslage hinten, vorn, links, hinten, vorn, hinten, hinten, rechts, vorn, links, hinten. Und dann musst du sagen, okay, wo ist das X jetzt hin? Natürlich ist der Test sind solche Tests ausgelegt, dass du das nie schaffen kannst in der höchsten Stufe, ich sage mal Tetris Endlevel, das ist nicht mehr machbar. Ja, es geht einfach nur darum, jemanden darauf zu testen, macht er noch mit oder macht er nicht mehr mit.
Wie viele Leute fallen denn durch?
Die Durchfallquote liegt am Schluss bei, ich darf nichts Falsches sagen, ich glaube bei 92%.
Und weiß man auch warum? Also was sind so die...
Unterschiedlich eigentlich. Viele fallen, also diese Vorauswahl, da kommen die meisten Leute, oder die meisten Leute kommen da schon durch. Viele scheitern dann letztendlich im Assessment Center. Also bei mir waren es, wir hatten angefangen mit 9 damals. Also in der Hauptauswahl. Ich gehe jetzt nur auf die Hauptauswahl. Mhm. Die Vorauswahl, da sind so 20, 30 Leute, und dann sind die in einem Raum, und dann, da kenne ich die Quote nicht. Aber die dann dort sind, die zu ihrer Hauptauswahl, die dauert übrigens 3 Tage, bei den Fluglotsen sogar noch länger, eine Woche. Und dann waren wir 9. Der erste scheiterte, glaube ich, an den Psycho sensorischen, psychomotorischen Tests, psychosensorischen und motorischen Tests. Da musst du einfach gucken, da wird geprüft, ob du mit deinen Händen unterschiedliche Sachen machen kannst und dann vielleicht noch.
So dieses typische Bauch-Kopf-Ding. Auf dem Kopf tippen und dann am Bauch drehen, solche Sachen,
ja, genau. Und dann noch nebenher 1+2 oder 5+6 oder sowas ausrechnen. Hast du so eine kleine Tastatur nebendran gehabt und musstest dann das Ergebnis eintippen. Und da musst du zugleich natürlich wieder an deine Hebel.
Okay.
Und da ist der erste schon durchgefallen. Also,
okay.
Ne, und dann war es noch 8 und so weiter und so fort. Aber die meisten sind dann in diesem Assessment Center in dieser Mitte durchgefallen. Also, wo dann die Lufthansa gesagt hat oder die Psychologin gesagt hat, das ist No-Go. Und dann am Schluss waren wir noch, lass mich überlegen, waren wir, glaube ich, noch 5. Und da sind letztendlich 3 rausgefallen, weil die so auf der Kippe standen. Oh nee, 2 standen so auf der Kippe und ein Mädel, das vergesse ich nie, ein Mädel, du musst am dritten Tag musst du einen Simulator fliegen. Rein instrumental, du hast eine Figur oder eine Strecke, die du abfliegen musst. Die besteht aus geraden Kurven, Steigen und Sinken. Also das, was du im täglichen Leben eigentlich auch machst. Und jedes Mal, wenn du eine Kurve einleiten musstest, musstest du 10 Sekunden vorher sagen, okay, das wird jetzt eine Linkskurve mit 270 Grad, neuer Steuerkurs 090 Grad oder so. Mhm. Und das musstest du dann abfliegen. Das wurde dann mitgeplottet. Und ein Mädel, und das war ein Mädel, die dabei war, und die ist dann ausgestiegen. Die hat dann nach der dritten Übung jetzt gesagt, Timeout, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt.
Okay. Das war jetzt zu viel, schon zu viel Stress, oder?
Die war so overloaded bei diesem Ganzen.
Mhm. Aber, also jetzt muss ich dir schon mal sagen, das ist das, was ich immer denke, wenn du in ein Cockpit guckst, ne, als jemand, der keine Ahnung hat, dann ist es schon geistiger Overload. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Pilot weiß, was all diese Knöpfe sind.
Doch.
Gut, das musstest du jetzt sagen.
Nein.
Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, aber naja, jetzt mal ernsthaft, also das ist ja schon, also extrem viel, vor allem auch die Wirkketten miteinander, ich meine, du drückst ja nicht einen Knopf, der macht das eine Sache, ich meine, ne, das ist ja wie so ein Baumprinzip, was sich da wahrscheinlich alles bedingt und so, das muss ja unglaublich viel Wissen sein, mich wundert nicht, dass irgendjemand dann sagt, das schaffe ich dann nicht mehr.
Ja, nein, also zu wissen, was jeder Knopf bedeutet, also ich bin jetzt auf meinem Flugzeug, was ich jetzt fliege, bin ich immer noch neu.
Ja.
Und es gibt trotzdem immer hin und wieder noch einen Knopf, den ich nie angefasst habe. Ja, das
ja, okay.
Ist dazu sagen. Aber das ergibt sich dann letztendlich. Du bist ja ständig im Training und ja, und dann werden auch im Simulator werden Sachen angefasst, die man normalerweise gar nicht anfasst.
Ja. Ja. So zum Beispiel das. Die gibt es nicht, aber das Rauskatapultieren aus dem
Cockpit. Den Schleifersatz haben wir nicht. Das ist ja auch eine Eigenschaft, die einen Piloten oder diesen Verkehrspiloten ausmacht. Der muss bis zum Äußersten weitermachen und nicht einfach unterwegs sagen, ich kann nicht mehr.
Ja.
Weil es geht ja darum, um es mal kurz zusammenzufassen, wir Piloten sind für den Fall da, dass wir, wenn was passiert, das Flugzeug heil an den Boden kriegen.
Mhm.
Das ist unser Job. Und der Job unserer Flugbegleiter ist es, diese Menschen, die heil an den Boden gebracht worden sind, heil aus dem Flugzeug rauszubringen. Weil darum geht's. Es geht darum, ich sage immer, when the shit hits the fan, das ist ein netter britischer, umgangssprachlicher Ausdruck, geht darum, Menschen, die Passagiere und uns heil aus dem Flugzeug zu bringen. Was mit dem Flugzeug dann, mein Gott, das Flugzeug ist versichert, sehr hoch. Und wenn da ein Kratzer dran kommt, zahlt die Versicherung. Aber wenn du von 180 Leuten und 5 Crewmembern alle heil rausgebracht hast und das Flugzeug brennt ab, so what?
Ja, das ist nur Materialschaden am Ende des Tages, ne?
So, das ist halt ärgerlich, wenn ein Flugzeug kaputt ist, aber dann haben wir eigentlich alle unseren Job gemacht. Richtig
gemacht. Genau. So im Pilotenalltag ist es jetzt auch so, wie, und da muss ich wirklich immer diese anderen Berufszweige, Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr vor allem, Ärzte auch, du hast ja immer unterschiedliche Crew-Zusammensetzung, ne?
Richtig, genau.
Also du hast auf der einen Seite, nee, du hast dich und du bist dann ja, ihr fliegt jetzt Europa, ihr habt dann Stammstrecken oder und die dann auch mal immer mal wieder öfter mit einem gleichen Piloten, mit einem Co-Piloten sind? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich, dass ich einen Piloten zweimal sehe, das kommt vielleicht einmal im Monat vor?
Nein. Dadurch, dass wir eine relativ kleine Firma sind, wir haben ungefähr 700 Piloten, aktive Piloten und 1100 aktive Flugbegleiter. Mhm. Dadurch, dass wir relativ klein sind, ist es relativ überschaubar. Wenn wir jetzt zur Mutterfirma gucken, zur Lufthansa Passage, da sind wir natürlich mit fast 4.000, 5.000 oder 6.000 Piloten und über 20.000 Flugbegleitern, sieht es bei denen ganz anders aus. Ja. Ja, da kommt es hin und wieder mal vor. Oder es ist stationsgebunden. Also München zum Beispiel ist in Anführungsstrichen, eine relativ kleine Station. Da kann es sein, dass die häufiger miteinander fliegen. Oder wenn die Flotte eines Flugzeuges relativ klein ist, da kennen sich die Leute auch untereinander.
Ja, ja. Spannend.
Aber im Prinzip ist es trotzdem so, du wirst jeden Tag aufs Neue zusammengewürfelt. Und das Crew-Komplement ist nicht immer gleich. Auch wenn du den kennst, dann hast du hinten vielleicht Flugbegleiter, mit denen bist du noch nie geflogen. Das kann auch hinkommen. Oder mit einem Piloten, der früher auf einer anderen Flotte war, ist jetzt mit dir auf der neuen Flotte und dann lernt man sich's auch so kennen.
Ja, ja. Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Hinweis, das wusste ich nämlich auch nicht. Es gibt Airbus und, sag schon, jetzt fällt mir der zweite Boeing. Nämlich ein, Airbus und?
Boeing.
Und dann gibt's da auch noch verschiedene Gruppen an Flugzeugen und ihr werdet trainiert auf ich habe erst verstanden auf eins, dachte ich, aber es gibt dann welche, die sind sehr, sehr ähnlich, die dürft ihr noch fliegen, aber man kann nicht einfach hin und her zwischen den zwei Marken und dann auch noch über die verschiedenen Gruppen und so weiter. Das geht alles nicht, weil die natürlich auch bis einem gewissen Grad unterschiedlich aufgebaut sind. Und es muss ja hardcore klar sein in solchen Situationen, um nicht nachzudenken. Disziplin, wir hatten das auch schon mal in vorhergehenden Podcasts. Du weißt genau, was du zu tun hast. Also das muss ja richtig hardcore einstudiert sein, oder?
Richtig, das ist richtig, genau. Also du sprichst zwei Flugzeugphilosophien an, also Boeing und Airbus, die gehen so aneinander vorbei.
Okay.
Haben aber, und da ist auch wieder die Ordnung, ihre Verfahren, die sie ihren Piloten beibringen. Also jedes Flugzeug hat seine flugzeugspezifischen Verfahren. Aha. So, nun kann ich aus meinem Portfolio kann ich drei Flugzeuge anbieten, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können, wovon zwei aber eine gleiche Philosophie vertreten haben. Mhm. Und jetzt fliege ich einen Airbus. Das ist eine ganz, ganz, ganz andere Philosophie wie die anderen beiden Flugzeuge, die ich vorher geflogen habe.
Was heißt denn Philosophie?
Die Philosophie ist das Arbeiten und das Verständnis vom Flugzeug. Aha. Wenn ich jetzt mein Einstiegsmuster, was ich damals geflogen habe, den CRJ 100, das war ein 50-sitziger Reisejet, oder ein normaler 50-sitziger Passagierjet, der relativ einfach aufgebaut war. Der hatte, wie man das in den Filmen so kennt, so ein Lenkrad zwischen den Beinen, wo man hoch, runter, links, rechts und zwei Gashebel, die man manuell nach vorne schieben musste und dann sein Gas selber regeln musste. Einen relativ einfachen, aufgebauten Autopiloten, ein klassisches Glascockpit mit kompletter Instrumentierung darauf. Und somit, und du warst als Pilot, warst du eigentlich direkt an den Controls und hast dem Flugzeug direkt gesagt, was du zu tun und zu lassen hast. Mhm. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, dann wurde das auf einem Display angezeigt. Und dann bist du in ein sogenanntes Quick Reference Handbook gegangen und dann hast du geguckt, wo dieser Fehler steht und hast diesen Fehler quasi abgearbeitet. Mhm. So, Cut. Das war's. Mhm. Bei Airbus ist es jetzt so, dass der hat kein Lenkrad mehr, sondern der hat einen Joystick und dieser Joystick ist rechts oder links neben dir. Das heißt, dein eigentliches Steuerinstrument oder deine Steuerinputs sind von der Mitte des klassischen Piloten, so wie man es die letzten fast 100 Jahre kennengelernt hat, ist zur Seite gewandert. Also aus deinem Blickfeld raus, aus deinem Wirkungsbereich raus. Der ist so groß ungefähr. Ja. Das heißt, du steuerst also nicht mehr so, sondern du steuerst wirklich hier in der Seite, hast du einen Stick, den kannst du mit zwei Fingern fliegen. Beziehungsweise
mit den Daumen. Okay, ja.
So, das ist schon mal eine Sache. Die andere Sache ist, dass dieser Gashebel, da kannst du auch noch Gas geben, aber hinter diesem Gashebel sitzt ein Computer. Das heißt, du kannst den Computer Gas geben lassen oder du kannst es manuell machen.
Okay.
Dieses Flugzeug ist so aufgebaut, dass es alles alleine machen kann. Es kann auch alleine landen. Starten musst du noch. Weißt du, du brauchst keinen Fahren ab. Also das geht noch nicht. Starten muss man noch alleine. Aber wenn du jetzt einen Fehler hast, um auf den Fehler nochmal zurückzukommen, dann sagt der Flieger, dieses System ist betroffen und sagt dir auch gleich, wie du den Zustand für das Flugzeug wiederherstellst, damit wieder eine sogenannte Redundanz aufgebaut wird. Du schlägst also nicht mehr physisch ein Buch auf, in dem du den Fehler abarbeitest, sondern der Flieger sagt dir, was du zu tun hast.
Aber liegt das nicht auch an der Generation des Flugzeugs? Oder sind die beide gleich alt?
Die sind beide gleich alt.
Hä, echt? Okay. Weil ich hätte mir jetzt, dann hätte ich gedacht, okay, jetzt gut, das ist jetzt IT oder Systemeinsatz noch dazu. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass es die letzten Jahre gebaut wurde und nicht vor 15.
Nein, das war so, also der Airbus oder die Airbus-Familie 320, wie ich sie jetzt gerade fliege, diese Philosophie oder dieses Flugzeug wurde vor über 40 Jahren konzipiert. Und zwar nicht, wie Boeing das gemacht hat. Boeing fing ja viel, viel, viel früher an mit Flugzeugkonstruktionen. Diese Flugzeuge wurden ja immer auf der einen Ebene gebaut. Airbus musste sich behaupten in den 70er, 80er. Und dann haben sie gesagt, wir bauen jetzt ein Verkehrsflugzeug wirklich from scratch und zeigen Boeing, wo der Hammer hängt. Sie haben angefangen mit dem Airbus 300 und 310 Mitte, Anfang der 80er und haben das Ganze auf Deutsch gesagt pervertiert, indem sie den Airbus 320 konzeptioniert haben und wirklich, wirklich, die haben eine grüne Wiese genommen, ein Blatt Papier hingelegt und gefragt, was brauchen wir eigentlich dazu? Und daraus ist jetzt, sage ich mal, diese Airbus-Philosophie, so wie wir sie auf dem 320 kennengelernt haben, durchgezogen worden. Auf den Modellen 330, 340, 350, 380, 319, 321 und 318. Und jetzt
das heißt,
auch
ihr 220. Ihr habt zwei Philosophien und somit quasi Ordnungsmuster. Also einfach Muster in, oder? Kann man das so beschreiben? Genau. Es gibt nur diese zwei.
Es gibt nur diese zwei, ja. Genau.
Interessant, okay.
Genau.
Also und du entscheidest dich als Pilot, ich möchte das oder das machen? Oder wird dir gesagt, von der Lufthansa oder für wen auch immer du arbeitest, wir haben hier noch eine Stelle frei. Na, bitte das.
Basically, ja.
Also, okay.
Genau. Ich lasse einfach mal so stehen, weil ansonsten wird es zu komplex, aber ja.
Okay. Und jetzt seit dem Flugalltag, jetzt mal, was ich natürlich unbedingt noch wissen will, was passiert tatsächlich im Katastrophenfall, aber jetzt habt ihr genau wie eigentlich alle anderen Berufsfelder auch Prozessbeschreibungen, sogenannte SOPs, die gibt es tatsächlich ja auch eigentlich in Firmen, sollte es in Firmen überall geben, Standard Operating Procedures, wie der Standard geordnet ablaufen sollte im Idealfall.
Richtig, genau.
Und die übt ihr, du bist ja auch noch Trainer, deine Frau ja auch.
Genau.
Das heißt, ihr übt die ja sicherlich im laufenden Prozess, on the job, aber übt ihr die dann auch immer mal wieder im Simulator? Gibt es dann auch Simulator-Präsenzzeiten, wo du sagst, nee, also gerade wenn es darum geht, Dinge zu üben, die man nicht so oft hat im Regelfall, die müsst ihr im Simulator prüfen.
Richtig. Also dein Training oder deine Ausbildung besteht genau darin, diese Prozesse kennenzulernen. Ja? Also du fängst erstmal an mit Normal Ops oder Normal Operation, also die Normalfälle, dass du mal ein Overview überhaupt, einen Überblick von diesem Flugzeug kriegst. Wie ist das Ding überhaupt aufgebaut? Wo muss ich hingreifen? Ja, wie mache ich überhaupt mal den Strom an? Ja? Gibt es da was zu beachten? Wo sind denn eigentlich diese ganzen Knöpfe, die ich man macht ja, man ist ja 3 Wochen, 3,5 Wochen, 4 Wochen ist man ja alleine zu Hause, hat seine ganzen Computer, seine Computertrainings und daran übt man ja dann auch, ne?
Ja, ja.
So lernt man dieses Flugzeug ja auch kennen. Und dann im Simulator fängt man erstmal mit dem Normal Ops an. Also wie mache ich Strom auf dieses Flugzeug? Wie lange muss ich warten? Welche Knöpfe muss ich noch drücken, damit meine Bildschirme zum Leben erweckt werden? Wie lasse ich dieses Flugzeug an?
Ja.
Was muss ich da beachten? Und dann so wird man langsam dann darauf getriggert. Und jeder Arbeitsschritt oder ein, oder sagen wir, ein Flow, bei Airbus nennt sich diese Arbeitsschritte ein Flow. Wenn ein Flow abgearbeitet ist und beide Piloten haben ihre Arbeit gemacht, endet immer mit einer Checkliste.
Mhm.
Damit man diesen Flow auch kontrolliert, ob man alles gemacht hat.
Mhm.
Ja. Und so wirst du Step by Step dann herangeführt. Das sind auch die, auch so ein Simulator-Training ist logisch aufgebaut. Es hat seine Ordnung.
Ja,
und es baut jedes Modul aufeinander auf.
Ja.
Wo wir jetzt gerade wieder bei Ordnung sind. Also, da ist wirklich immer ein roter Faden drin. Und du erkennst diesen roten Faden, wenn du dein Trainingsmanual oder deine Trainingsmappe durchgehst und dann auch am PC nochmal guckst, wie funktioniert es denn alles und so weiter. Dann ergibt es nachher einen Sinn. Und so werden alle Module werden zusammengesetzt und am Schluss kommen deine Checks und dann solltest du soweit sein, dass du dieses Flugzeug fliegen kannst.
Weißt du, was ich interessant finde, was du eben gesagt hast? Es geht mir gerade durch den Kopf. Du hast gesagt, dass wenn etwas passiert, was nicht vielleicht in dieser Norm ist, dann schlägt dir das System vor, entweder über, weil du ein Buch aufschlägst und dann hast du, ne, oder weil das System dir das sagt, wie dieses Problem zu lösen ist. Das heißt ja auch in Problemsituationen und da wahrscheinlich dann ja noch viel mehr als im Standardbetrieb, hast du Ordnung, wie du dieses Problem löst. Das heißt, das wird dir ja schon quasi vorgegeben, oder?
Ganz genau. Der Flieger, also wenn was auf diesem Display erscheint, sagt der mir, welches System betroffen ist und der sagt mir, welchen Knopf ich drücken muss.
Mhm.
Ja.
Das ist ja witzig, dass der so eine Selbstdiagnose hat.
Ganz genau. Es ist, es gibt online ein Tool, das nennt sich Read eCam. Also bei uns heißen diese Displays, die in der Mitte sind, die nennen sich eCam. Upper eCam Display, Lower eCam Display, beziehungsweise Engine Warning Display und System Display. Und ein eCam, die Abkürzung eCam bedeutet Engine Control and Aircraft Monitoring, Centralized Monitoring, so.
Mhm.
Und bei Boeing heißt es ICAS, Engine Indication and Control System.
Mhm.
Ich hab's jetzt richtig gesagt. Genau, also Electronic Centralized Aircraft Monitor. So nennt sich das eCam.
Aber weißt du was? Liebes Microsoft-System und Apple und was auch immer da draußen, wenn wir ein Problem haben mit unseren Rechnern, wie wäre es, wenn ihr auch sowas installiert, wo dir dann der Computer sagt, übrigens, hier hast du ein Problem, nicht System Shutdown. Also das wäre ja auch mal eine smarte Art, mit Problemen umzugehen.
Genau. So, und dieses eCam sagt, das System ist betroffen, du drückst jetzt diesen Knopf, diesen Knopf und diesen Knopf. Und wenn du den Knopf gedrückt hast, also diese Anzeige ist erst blau, und sobald du den Knopf gedrückt hast, was das eCam sagt, geht diese Message weg. Das heißt also, du hast einen Punkt auf dieser, das ist eine Checkliste, eine elektronische Checkliste, und die arbeitest du stur ab.
Und dann, wenn du das nicht machst?
Wenn ich das nicht mache, dann meckert dieses Flugzeug. Das Flugzeug möchte es. Um weiterzumachen, muss diese Liste abgearbeitet werden.
Also und du musst zurückmelden, das ist auch sehr interessant, ja.
Genau, also ich durch dieses Drücken der Knöpfe sage ich dem Flugzeug, ich habe es gemacht, damit im Hintergrund der Computer weiterarbeiten kann.
Ja.
Klassisches Beispiel, das ist ein Triebwerksausfall.
Mhm.
Ja, Triebwerksausfall, ich starte, ich hebe ab, und in dem Moment geht ein Triebwerk aus. Das ist so Standard, das ist auch ein Standard-Trainingsszenario.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein Standard, der im Alltag immer mal passiert.
Nein, ein Standard-Trainingsszenario. Okay. So, jetzt gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss bei zweimotorigen Flugzeugen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber dann fällt dem Flugzeug ein, oh, da ist ein Motor ausgefallen. Und dann sagt ihr, Motor ausgefallen. Du musst jetzt das und das und das und das machen.
Aber es ist ja smart. Das heißt, ihr müsst euch das nicht alles merken.
Richtig.
Ist das gemacht, weil so viele Problemstellungen auftreten können, das könnt ihr euch alles gar nicht merken?
Ja und nein. Also ich komme aus einer Zeit, wo man sich solche Sachen noch auswendig beigebracht oder sich auswendig lernen musste, diese Schritte. Die Philosophie hat sich diesbezüglich hin geändert, dass man gesagt hat, wir machen das jetzt alles in einer Checkliste, damit wir keinen Schritt vergessen. Ich komme auf eine Zeit, wo man zum Beispiel einen Triebwerksbrand, das Abhandeln eines Triebwerksbrandes kurz nach dem Start noch auswendig wissen musste, wie man, welche Schritte man gehen musste.
Ja.
Und dann hat man erst die Liste zur Hand genommen und ist diese Schritte durchgegangen, guckt hat, dass man nichts vergessen hat. Heute ist es so, wenn der Flieger brennt oder wenn das Triebwerk brennt, dann poppt eine Liste auf und dann sage ich, okay, das und das und das und das und das. Also ich gehe Step by Step durch. Ich muss also nicht mehr aus dem Kopf wissen, was ich jetzt zu tun habe. Das sagt mir das Flugzeug. Und auf dem vorigen Flugzeugmuster war es so, dass man quasi das, was man im Kopf hätte haben müssen, in eine Liste gebracht hat.
Und dann aber ich meine, es ist schon hilfreich, oder nicht?
Das ist
ich meine, gerade wenn es stressig ist.
Das ist mega hilfreich. Es nimmt so viel, also deine Workload, also wenn du, sage ich mal, einen Abnormalfall hast, auch wenn es im Simulator ist, deine Workload geht wirklich, die schießt nach oben. Ja, es gibt ja dieses Jerks-Dodson-Gesetz, ja, diese Kurve von, die Workload anzeigt, wie du also da hochgehst und Maximum ist quasi, kurz vor Maximum ist ja deine beste Leistungsfähigkeit und die dann in die Überforderung geht und dann wieder abfällt, wo deine Leistung wieder abfällt. Und die Idee dahinter ist, dieses Maximum nie zu erreichen, dass du in die Überforderung gehst, sondern dass du in einem optimalen Bereich, in einem Arbeitsbereich bleibst. Dafür sind unsere Checklisten einfach da, um uns diese Workload so gering wie möglich zu halten, damit wir, wenn es dann zur Analyse des Fehlers kommt, es ist ja nicht nur so, dass du einen Fehler hast, sondern du musst ja, was machst du jetzt eigentlich mit diesem Fehler? Was ist denn die Konsequenz aus diesem Fehler? Ja, und da haben wir übrigens auch ein analytisches Entscheidungsfindungsmodell, was wieder eine Struktur und eine Ordnung in dieses Chaos bringt.
Beim Arzt ja genau gleich, hatten wir auch, ne? Du musst ja dann diese Kausalketten, diese Ketten durchlaufen und sagen, ist das der Fall? Nein, dann das der Fall und dann so und so und ne? Genau. Was hat er gesagt? Das what kills you first? Das, was dich am ehesten killst, musst du als erstes quasi checken und versuchen zu eliminieren, ob das das Problem ist.
Genau. Bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns heißt dieses Entscheidungsfindungsmodell FORDEC, FORDEC. FORDEC sind die Fakten. Welche Fakten habe ich denn? Welche Fakten liegen mir denn vor? O steht für Options. Welche Optionen habe ich denn? Ja? Dieses Flugzeug heil an den Boden zu kriegen. Das R steht für Risks and Benefits, also welche Risiken ergeben sich aus diesem Fall. Und wenn ich dieses FOR abgearbeitet habe, ergibt sich dann ein D, ein E und ein C, nämlich D für Decision, für die Entscheidung. Was tue ich jetzt? Lande ich jetzt oder fliege ich weiter? So, das E steht für Execution, also für die Ausführung meines Planes, was ich vorher entwickelt habe. Und das C ist einer der wichtigsten Punkte, nämlich der Check. Stimmt das eigentlich für diesen? Habe ich alles gemacht? Ich checke also meine Entscheidung nochmal. Nicht nur ich, sondern wir sind ja zu zweit. Und deswegen wird ein Verkehrsflugzeug ja auch zu zweit geflogen, damit man das Maximum an menschlicher Ressource ausnutzt, um im Fall des Falles richtig zu reagieren.
Auch da wieder Vier-Augen-Prinzip, ne?
Genau, Redundanz.
Genau, also dass der eine mal guckt. Das war auch bei der Feuerwehr eben auch, dass wenn dann ausgerückt wird, guckt der andere auch noch mal für den anderen mit. Hast du wirklich die Checkliste für den Brand, hast du folgende Checkliste, das musst du alles eingepackt haben. Der andere guckt auch noch mal, dass du wirklich alles dabei hast. Und die Frage auch, was passiert, wenn jemand die Maske beim Brand vergisst, sagt, das passiert nicht. Es gibt wahrscheinlich auch Dinge beim Piloten und bei Co-Piloten, die nicht passieren. Das geht einfach nicht. Also Theorie maybe, aber Praxis nein. Hoffentlich. Sag mir jetzt nichts anderes. Es gibt,
wo du gerade sagst, vergessen. Es gibt eine Sache, die passiert wirklich, wenn man es anspricht. Lustigerweise. Aus 24 Jahren Erfahrung weiß ich, wenn du in den Simulator gehst und man spricht nochmal den Triebwerksausfall durch und der Trainer sagt, denkt mir bitte daran, das Fahrwerk einzufahren, wenn ihr gestartet seid. Garantiert vergisst du dieses dämliche Ding einzufahren, weil du so darauf getriggert bist, dein Verfahren abzuhandeln.
Okay.
Und dann denkst du, warum steigt dieses Flugzeug nicht? Du gibst wirklich alles, was die Triebwerke hergeben oder das verbleibende Triebwerk hergibt. Und du denkst, warum steigt der nicht? Warum steigt der nicht? Und der Kollege sitzt nebendran und denkt, der steigt nicht. Statt zu fragen,
ist ja okay.
Was ist denn eigentlich? Warum steigt, also was ist denn der Grund? Ne? Weil man so in diesem Film drin ist. Und ich erinnere mich an meinen Fluglehrer damals, als wir ins Training mit mehrmotorigen Flugzeugen gegangen sind, sagt er, what makes you climb faster? Diese Frage sich dann, what makes you climb faster, ist garantiert damit gemeint, das Fahrwerk einzufahren.
Ja.
Aber das passiert dir im Real Life, passiert dir das nicht. Weil das ist so in dir verankert, dass du ein Fahrwerk hast, was einzufahren ist. Mhm. Logisch, das ist logisch. Aber hier wird der Fokus, und das nennt sich dann der Verlust der situativen Aufmerksamkeit, den Begriff hast du wahrscheinlich schon mal gehört, der ist hier sehr ausgeprägt. Du wirst auf was getriggert, nicht das Fahrwerk einzufahren, sondern das Fahrwerk zu vergessen. Es darf nicht angesprochen werden, weil sonst vergisst du es.
Das ist echt interessant. Lustig. Aber dann wisst ihr ja als Trainer, was man am besten nicht anspricht.
Nein, das ist ein Simulator-Ding. Okay. Keine Ahnung, weil es passiert nur im Simulator.
Ja.
Lustigerweise.
Was passiert denn aber jetzt eigentlich, wenn du wirklich so ein Extremszenario hast? Und dann würde ich gerne noch mal 5 Minuten tatsächlich über die Stewardessen sprechen und Stewards, die hinten sich um die Menschen kümmern. Wenn du wirklich so eine Extremsituation hast, wie der Kollege, der im Hudson River gelandet ist. Es gab ja einen Film dazu auch.
Ja.
Das sind Situationen, die du auch im Flugsimulator nicht trainierst, weil das passiert in was? Einmal in a lifetime passiert sowas? Oder jetzt mal, von 100.000 Flügen, was glaubst du, wie oft wirklich ein Absturz, gibt es ja Statistiken?
Ja.
Wie viele weiß man, weißt du das zufällig?
Also, es gibt nur einen Plan, der nennt sich Handwerker sind draußen.
Ja.
Wir haben eine Statistik, die sagt, dass wir in 100 Jahren einen Totalverlust haben.
Mhm, okay.
Ja, also, dass wir bei 10 hoch minus 6 oder 10 hoch minus 7 Flügen, dass wir von dort einen Totalausfall haben.
Okay. Ja. Und sowas übt man ja dann nicht. Das heißt, du hast wahrscheinlich bis 99,999% Systemvorgaben und keine Ahnung was. Und wie du es, glaube ich, anfangs auch schon mal gesagt hast, du hast dann diesen Checkpoint. Es gibt einfach, und dann erst, wenn wirklich alle Ketten, die komplett geordnete Kette, dann dieser 0,01%, wo du dann auch nicht mehr weißt, da gibt es jetzt systemseitig nichts mehr, jetzt bin ich auf mich allein gestellt.
Genau. Also der Fall, also um es mal zuerst aufs Training zu bringen, der unwahrscheinliche Fall eines doppelten Motorausfalls wird trainiert.
Okay.
Der wird trainiert.
War das da der Fall damals?
Das war ein doppelter Motorausfall.
Ah, okay. Mhm.
Aber der doppelte Motorausfall wird eher in großen Höhen trainiert.
Mhm.
weil es hier auch schon mal zu solchen Fällen gekommen ist, dass der Flieger erstmal gleitet. Ein modernes Verkehrsflugzeug, so wie wir es heute haben, das sind Hochleistungssegelflugzeuge. Ja, die segeln erstmal ziemlich weit, richtig gut. Und dann kann man gucken, wie kriege ich nochmal einen Motor zurück. So. Aber im Fall von dem Captain Sullenberger war es so, dass sie einen doppelten Triebwerksausfall hatten in der kritischen Phase des Fluges, nämlich beim Start. Und das wird nicht trainiert.
Okay.
Klar, wir machen manchmal solche Fun-Szenarien, wo es heißt, okay, du machst jetzt einen Start und in 2000 Fuß mache ich den Motoren aus und dann guck mal, wie weit du kommst. Mhm. Das ist aber eher so ein Spaß-Szenario.
Mhm. Also ja? Spaß im...
In
Anführungszeichen, ja.
Es spornt, sag ich mal so, den Spieltrieb des Piloten an. Ah, das Flugzeug möchte ich jetzt noch gelandet haben. Aber in diesem Fall war es natürlich kein Spiel, sondern es war tödlicher Ernst. Zwei Motoren fallen aus in niedriger Höhe und dann auch noch in einer Millionenmetropole New York. Und du denkst, wow, was geht denn hier für ein Film ab? Mhm. Und sie haben wirklich alles gemacht, was sie machen konnten, was dieses Flugzeug von ihnen wollte. Aber es hat nicht sein sollen. Mhm. Und hier war eine relativ schnelle, kurze Entscheidung von Sullenberger, der dann auch gesagt hat, we're taking the Hudson.
Okay.
Wenn man das Transkript von dem oder die Voice-Aufnahmen anhört, die gibt es ja auf YouTube, kann man sich anhören. Der Fluglotse wusste nichts damit anzufangen, weil er ihm verschiedene Plätze in der Nähe angeboten hat. Und dann sagt er, we're taking the Hudson. Sein Co-Pilot war sowas von cool und der hat mitgemacht. Klar, das Einzige, was er noch hatte, um dieses Flugzeug heil an den Boden zu kriegen, war der Hudson River.
Mhm. Krass.
Weil links und rechts waren Häuser, hohe Häuser. Und ganz ehrlich, auf der Fifth Avenue und 320 zu landen, ist nicht möglich. Du kommst da nicht hin. Von der Breite wird es vielleicht passen, aber da
sind ja, ganz du musst ja dann auch den Anflug, so, ne, die Kurve.
Ganz genau. Und die ganzen Taxis, die da sind, sind leider im Weg. Also war der Hudson River einfach die beste Option, in dieser kurzen Zeit rauszufinden, was man machen kann.
Und da finde ich halt krass, was dann für Filme im Kopf laufen. Und das kann man machen, dass diese Checklisten dann, ne, das könnten wir, nein, das geht nicht. Okay, was haben wir noch für Optionen? Boom. Und dann hat er diese Entscheidung getroffen. Das finde ich total abgefahren. Muss ich echt sagen.
Muss ich auch sagen, das war fliegerisch eine Leistung für ein Verkehrsflug. Das war die erste geglückte Wasserlandung eines Verkehrsflugzeuges.
Wow. Der wurde ausgezeichnet, nehme ich an?
Er wurde erstmal auseinandergebaut. Beide vom NTSB. Also wenn man sich den Film Sully anguckt, der vielleicht hier und da so ein bisschen überspitzt ist, aber der FO, ich hab mal so ein Forum, in einem Forum gelesen, wo der FO auch darüber gesprochen hat oder geschrieben hat, und auch auf die Frage, Leute, war das NTSB wirklich so zu euch? Und dann hat er gesagt, dass der Regisseur so ein bisschen übertrieben hätte, aber im Grunde genommen war es tatsächlich so. Wow. Die wollten die beiden tatsächlich aufhängen.
Boah. Obwohl alle überlebt haben.
Obwohl alle überlebt haben, ganz genau.
Das ist krass, okay.
Ganz genau.
Aber dann zu einem sehr wichtigen Part beim Fliegen, die Crew, die sich um die Leute kümmert.
Richtig, genau.
Das heißt aber, ich gehe mal davon aus, dass die ganze Struktur für Ordnung die gleiche ist bei denen mit SOPs, mit Trainings und regulär diese ganzen Extremszenarien zu prüfen. Die haben nur andere Extremszenarien wahrscheinlich. Was ist, wenn jemand einen Herzinfarkt kriegt oder jemand Amok läuft oder jemand, also weißt du, wenn sowas, die haben wahrscheinlich einfach andere Extremszenarien, die aber auch so trainiert werden müssen, damit alle in der Crew genau wissen, was sie tun müssen?
Es ist genau das Gleiche.
Okay.
Genau das Gleiche, anderer Arbeitsplatz. Mhm. Andere Arbeitsbeschreibung.
Ja.
Also der Challenge, sage ich jetzt mal, bei dem Flugbegleiter ist es einfach, weil er zu 99,9% dafür da ist, die Leute im Flug mit Essen und mit Trinken zu versorgen. Aber das 0,1% ist einfach da der Fall, wenn es tatsächlich zu einem medizinischen Notfall kommt, der sehr häufig vorkommt, häufiger als man eigentlich denkt. Und natürlich der Fall zum Beispiel einer vorbereiteten Notlandung. Das ist so ein Klassiker eigentlich, der sehr häufig trainiert wird. Und der ist auch sehr auf Checklisten basiert. Mhm. Auch die normalen Sachen sind auch mit Checklisten abgedeckt. Das fängt schon damit an, wenn ich an Bord komme, dass das Emergency Equipment gecheckt wird anhand einer Checkliste. Mhm. Guckt, stimmt das denn? Das ist alles da, was wir brauchen für den Flug. Oder muss ich, ist mein Doktorskit zum Beispiel, ist es abgelaufen? Dann brauche ich ein neues. Ist es gebraucht worden? Kann ich es austauschen? Mhm. Und so weiter und so fort. Also ja, da ist der Job same, same. Und hier wird auch darauf geschaut, dass wir für den Notfall alles dabei haben, dass wir für den Notfall gerüstet sind.
Okay.
Wir reden im Prinzip immer nur, oder wir reden, wenn wir ein Briefing machen, von Sachen, die uns das Leben schwer machen können.
Mhm. Emergency, die aber abnormal anders sind natürlich als die bei euch und...
Nee. Du darfst das nicht trennen.
Okay. Nee, die implizieren sich dann natürlich. Genau. Wenn ihr dann, ne, ihr gebt, und dann wäre die Frage, zu welchem Zeitpunkt gebt ihr eigentlich eine Emergency raus? Ihr wollt ja nicht zu früh, bevor irgendwas passiert, aber es darf auch nicht zu spät sein. Die brauchen ja auch genug Zeit, um sich vorzubereiten. Also das stelle ich mir auch sehr interessant vor.
Genau. Das ist auch vorgegeben eigentlich. Für uns ist es erstmal die Priorität, den Flieger wieder so herzustellen, dass er wieder funktioniert. Mhm. Ja. Und zwar mit dem, was er jetzt hat. Und wenn wir damit fertig sind, dann wird unsere Kabine darüber informiert, was jetzt gerade los ist.
Auch über Dinge, die abgeschlossen sind?
Auch über Dinge, die abgeschlossen sind.
Also die nicht irgendwie Auswirkungen auf sie haben?
Ja gut, dann halt nicht, sondern okay. Also wir machen das nur, wenn es Dinge sind, die bei denen unmittelbar einfach betroffen sind. Ja? Hm. Ein Triebwerksausfall ist nichts Normales und der endet dann auch oder der geht dann weiter an die Kabine, wo es heißt, wir werden jetzt eine vorbereitete Notlandung machen. Mhm. Ja. Zu welcher Zeit auch immer das jetzt stattfindet, damit die Flugbegleiter und die Passagiere vor allen Dingen, damit die auf diesen Fall vorbereitet werden. Natürlich ist es jetzt so, mit einem Triebwerk fährst du, also vorbereitete Notlandung bedeutet, man hat Sorge, dass das Flugzeug tatsächlich nicht auf der Landebahn zum Stehen kommt, sondern unter Umständen links oder rechts im Grünen, also im Raden. Ja. So, und dann musst du einfach dieses Flugzeug aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich verlassen. Und das ist zum Beispiel eine vorbereitete Notlandung. Oder haben wir ein Fahrwerksproblem? Das ist auch eine vorbereitete Notlandung. Also immer, wenn die Sorge ist, dass das Flugzeug nicht auf einer Start- oder Landebahn zum Stehen kommt. Mhm. Und dann bereiten die hinten die Kabine quasi auf diesen Fall vor. Wichtig ist, wenn sie im Flug sind, also im Reiseflug sind, dass sie dann alles verstauen, alles wegpacken, dass sie alles sichern, damit sie die Fluggäste denen sagen, okay, jetzt ist nicht mehr Service, sondern wir haben einen Notfall. Mhm. Und wir erzählen euch jetzt, wie ihr euch für diesen Notfall vorbereitet und wie ihr bitte in dem Fall reagiert, wenn das oder das und das gesagt wird. Mhm. Und auch strukturiert. Okay. Und auch, das sieht aus, wenn man das so im bei den Trainings sieht, sieht das aus wie ein Ballett.
Ich habe ein Video gesehen schon. Ihr dreht ja jetzt Videos.
Ja, genau.
Zu bestimmten Abläufen und wie auch geschrien wird durch die Kabinen und so weiter. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, sehr, tatsächlich interessant. Ich war zum Glück noch nie auf einem Flieger, wo das passiert ist. Ganz genau.
Und ich kenne bei Gelegenheit, kann ich dir nochmal ein Video zeigen, wie zum Beispiel ein Triebwerksausfall kurz nach dem Start abgehandelt
wird. Oh Gott. Ja. Nein, wir haben also Hauptsache, ich werde da nicht. Hä? Ich bin da nie drin. Also da würde ich echt nervös werden, muss ich echt sagen.
Also wirklich, du siehst ja gar nichts. Du siehst nichts.
Okay.
Du siehst nur, wie die zwei Männer da vorne zusammenarbeiten.
Ach so, okay. Ja, das ist spannend.
Was gesprochen wird und wie es abgehandelt wird.
Ja. Wenn es da offizielle Videos gibt, übrigens irgendwie auf YouTube oder sowas, kannst du ja mal den Link schicken, dann packe ich das in die Shownotes. Das finde ich ganz, das finden bestimmt auch die Zuhörer ganz interessant.
Ja, also auf YouTube, also das ist das Schöne bei Airbus, wenn du ein Video über Airbus anguckst und einer arbeitet nach Airbus-Verfahren, dann weißt du, okay, der hat Ahnung davon.
Okay.
Ja, aber kann ich jetzt tatsächlich zeigen, ja. Ich schicke dir mal einen Link oder ein, zwei oder so.
Sehr gut. Ja. Also die Quintessenz ist, auch da wieder, dass am Ende des Tages, nur wenn du als Mensch in der Lage bist, Standardverfahren auch zu folgen, erstmal aufzubauen, diesen dann zu folgen, dass dann in Berufen wie eurem, wo es wirklich dann kritisch wird, weil es um Leben nicht nur euers, sondern eben auch von anderen Menschen geht, dass nur dann diese auch gesaved werden können. Also dass nur dann, wenn man wirklich in der Lage ist, diese ganzen Prozesse zu durchlaufen und diese ganzen Strukturen und in der Lage ist, Ordnung zu folgen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und dann die Chaos-Situation sich auf ein kleines minimiert.
Richtig, ganz genau. Korrekt. Genau.
Ja, ich
versuche, diese Chaos-Situation einfach so gering wie möglich zu halten, weil in diesem Bereich, in diesem Chaos-Bereich, dort lauern Fehler, die man unter Umständen nicht mehr covern kann.
Und weißt du, das ist so interessant, wenn man sich einfach die verschiedenen Berufe anguckt, weil du hast Feuerwehrmenschen, gestern eben mit dem Marc habe ich gesprochen, der gesagt hat, du hast erstmal, wenn du nämlich an so ein Szenario kommst, 10 Minuten tendenziell Chaos. From Chaos comes Clarity. Die haben immer erstmal Chaos, weil die ja gar nicht wissen, was sie vorfinden.
Richtig.
Das ist. Und ihr habt ja wiederum, ihr habt zwar auch so eine Situation, aber ihr habt dann direkt Checklisten, denen ihr folgt. Also und all solche Dinge, das finde ich total spannend, einfach wie die Abläufe auch anders sind und zu welchem Zeitpunkt Chaos auftritt. Die sind unterschiedlich.
Richtig, ganz genau.
Voll spannend.
Ganz genau.
Aber am Ende, alles hat mit Ordnung zu tun und nur Ordnung kriegst du, also Chaos kriegst du nur mit Ordnung wieder in den Griff.
Richtig, ganz genau. Ganz genau.
Cool. Hast du noch was hinzuzufügen?
Ganz viel, aber die Zeit
reicht. Das haben alle gesagt. Ich könnte noch 3 Stunden weiter mit meinem Job reden. Ja, ich mache immer so 1 Stunde und auch da sagen manche, das ist lang. Also sehr super spannend, aber es ist schon lang.
Das ist richtig, ja. Genau.
Ja.
Also wir. Cool. Die Gefahr, ich glaube, das liegt auch, ob das jetzt ein Arzt ist, ein Chirurg ist zum Beispiel, oder ob das jetzt ein Feuerwehrmann ist, oder sogar jemand, der in einem Atomkraftwerk arbeitet.
Shoutout, falls jemand noch jemanden in einem Atomkraftwerk kennt.
Leider kenne ich keinen, der in einem AKW arbeitet oder gearbeitet hat. Ich glaube, jeder, der in so einem Hochsicherheitsrisiko oder Hochrisikobereich arbeitet, kann ganz viel erzählen.
Ja, total.
Genau.
Und deswegen, spannend.
Und das ist ein abendfüllendes Thema und dann, selbst dann hast du noch Fragen offen und denkst, wie ist denn das eigentlich da und da?
Ja, vielen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.